Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für unseren Fit for Digital Podcast. Hier ist Miriam Lerch am Mikrofon. Und ich freue mich ganz arg, dass ich heute einen neuen Interviewgast bei mir habe. Das ist der Michael Hetzer von der Firma Elobau. Und wir sprechen heute über ganz spannende Themen wie das Thema Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen, Herr Hetzer, dass Sie da sind.
Ja, auch von meiner Seite. Hallo, Frau Lerch.
Ja, schön, dass Sie da sind. Die erste Frage, ganz klar, ich lasse gerne meine Gäste sich selber vorstellen. Vielleicht erzählen Sie kurz, was ist Elobau genau für ein Unternehmen und in welcher Branche ist diese Firma tätig? Erzählen Sie doch gern einfach etwas zu sich und Ihrem Unternehmen.
Ja, also ich bin quasi die Generation 2 des Unternehmens Elobau. Mein Vater hat das Unternehmen 1972 gegründet. Elobau hat im Moment 4 Geschäftsfelder. Das sind Bedienelemente und Systeme für den Off-Highway-Bereich, also der Traktor, die Landmaschine und die Baumaschine. Dann machen wir Sensorik, sowohl für den Maschinenbau als auch für das Fahrzeug. Genauso Füllstandsmessung, wo auch in beide Bereiche geliefert werden und dann noch so ein paar besondere Bereiche, wie zum Beispiel Wasseraufbereitung, ein bisschen auch medizinische Geräte. Und das vierte Geschäftsfeld ist die Sicherheitstechnik, wo jetzt wieder der Endkunde der Maschinenbau ist und hier im Speziellen die lebensmittelverarbeitende Industrie und Verpackungsmaschinenindustrie. Ich selbst bin schon geraume Zeit bei der Firma tätig. Das ist ja so, als Sohn des Gründers ist man da eigentlich auch von Kindestagen an irgendwie immer mit dabei und habe das Unternehmen dann auch eine Zeit lang allein geführt, als mein Vater verstorben ist. Und inzwischen sind wir aber immer größer geworden und so, dass wir heute uns die Geschäftsführung teilen, beziehungsweise aber kommen wir vielleicht später noch dazu, habe ich die operative Geschäftsführung an zwei Kollegen abgegeben seit ein paar Jahren.
Mhm. Vielleicht so zur Einordnung, wie groß ist das Unternehmen und wo sitzen Sie? Ich weiß es ja schon, nämlich nicht so weit weg von mir. Gerne nochmal so ein Bild machen.
Ja, also wir sind aktuell so um die 1000 Kolleginnen und Kollegen und sitzen im württembergischen Allgäu in Leutkirch.
Im wunderschönen Allgäu, wo wahrscheinlich auch gerade noch ein bisschen Schnee liegt oder noch ein bisschen mehr.
Ja, es liegt noch ein bisschen mehr Schnee. Also ich selber wohne in Isny und da haben wir, da das nochmal 50, 60 Meter höher liegt. Mhm. Also wir haben zu Hause so schon so 70, 80 Zentimeter in der Zwischenzeit. Ja, Leutkirch hat ein bisschen weniger.
Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, da kann man das ganz gut einordnen, dass Sie ja so produzierendes Gewerbe sind. Sensoren habe ich jetzt mitgenommen für mich machen und Maschinenteile, Maschinen.
Also, ja, also ich sage mal Bedienelemente. Bedienelemente. Noch als, genau, Bedienelemente und Systeme. Also zum Beispiel in einem Fahrzeug, wiederum zum Beispiel in einem Traktor, kann aber jetzt auch in einer Landmaschine, kann auch in einer Erntemaschine sein oder auch im Stapler oder in der Baumaschine, was sich neben dem Sitz befindet oder am Sitz montiert ist, so ein sogenanntes Armrest, und mit dem kann man die Hauptsteuerfunktionen des Fahrzeugs bedienen. Das ist zum Beispiel ein Produkt, also schon ein bisschen mehr wie ein Sensor, sondern auch wirklich ein komplettes Bedienelement.
Danke für die Einordnung. Ja, dann komme ich eigentlich schon zur nächsten Frage, weil Ihr Unternehmen, Sie haben es ja irgendwie schon erwähnt, in zweiter Generation, ein Familienunternehmen. Ich habe mir irgendwie mal aufgeschrieben, 72 Gründungsjahr. Und wir hatten in unserem Vorgespräch auch schon sehr viel so über diese ja, Mitarbeitereinbindung gesprochen, wie Entscheidungsspielräume Mitarbeitern gegeben werden. Und ich habe erfahren, dass sie sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht haben, um dieses Great Place to Work Modell oder diese verschiedenen Prinzipien bei ihnen einzuführen, sich auch zertifizieren zu lassen dafür. Und damit verbunden auch Mitarbeiterbefragung. Wie kam das, dass Sie sich da irgendwie auf den Weg gemacht haben? Vielleicht können Sie das kurz erzählen.
Ja, also Great Place to Work ist ja kein Zertifikat in dem Sinn, sondern eine unabhängige Stelle, wo man seine Mitarbeiter befragen kann, wie gerade so die Stimmung ist, was es für Themen gibt, die man vielleicht verbessern könnte. Und deshalb haben wir uns auch vor ja, vielen Jahren eigentlich für dieses Instrument entschlossen, weil es eben auch absolut anonym ist. Also da ist es gewährleistet, dass eben der Mitarbeiter anonym bleibt und er eben so frei abstimmen kann, wie er das möchte. Und wir haben das Instrument eigentlich gewählt, um einfach zu schauen, was gibt es noch zu tun, mit was sollten wir uns noch beschäftigen. Wir haben dann meistens auch Preise gewonnen. Also wir waren im Allgäu Nummer 1 schon und in Deutschland haben wir auch eine relativ hohe Platzierung erreicht. Aber das war eigentlich nicht unbedingt das Ansinnen, als wir damit gestartet sind. Wir wollten einfach schauen, was können wir noch verbessern oder wo gibt es da noch Potenzial. Diese Preise tragen natürlich dazu bei, dass dass unser Personalbereich sich leichter tut, mit neuen Mitarbeitern zu finden. Das ist so der nette Nebeneffekt. Aber generell sollte das einfach das Tool sein. Wir haben auch irgendwann mal umgestellt auf eine zweijährige Befragung, weil auch ein Great Place to Work Unternehmen, auch wenn es auf dem Podest steht, kriegt Hausaufgaben, wenn es solche Befragungen macht. Und die sollte man ja auch bearbeiten, weil sonst kann man sich natürlich auch die Befragung gleich sparen. Und da ist es eben auch so, dass man Hausaufgaben bekommt, die man jetzt nicht in einem Jahr lösen kann und wirken lassen kann, weil das ja wichtig ist. Für die nächste Befragung muss ja auch die Veränderung wirken, damit der Mitarbeiter die Veränderung auch wahrnehmen kann und dann entsprechend also anders abstimmt, wie jetzt vielleicht in der Befragung vor 2 Jahren. Und so haben wir diesen Turnus jetzt umgesetzt.
Also fasse ich mal zusammen, es war ein Instrument, was es irgendwie gab und was man genommen hat, um sich da auf den Weg zu machen. Aber es war jetzt nicht
Nee,
das
um die
Ziel,
Mitarbeiterzufriedenheit einfach
abzufragen.
zu ermitteln, ja, genau.
Aber es war
Genau.
nicht das Ziel, jetzt Preise zu kriegen und da
Nee, das war
irgendwie
nicht das
sich.
Ziel,
Ja,
genau.
okay. Interessant. Ja, also das ist ja jetzt nur ein Instrument oder ein Ding, was Sie irgendwie genutzt haben, um Zufriedenheit abzufragen oder sich über generell mit dem Arbeitsklima, vielleicht kann man es so nennen, zu beschäftigen. Aber in die Presse gekommen sind Sie, und da gab es auch einen ganz wunderbaren Artikel über Elobau in der Brand 1, weil sie sich mit den Mitarbeitern der Produktion Gedanken gemacht haben, das Entlohnungssystem zu überarbeiten. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und die würde ich Sie jetzt gern einfach mal erzählen lassen, wie das denn dazu gekommen ist.
Ja, also tatsächlich der Initiator für dieses Projekt war schon auch die Befragung durch Great Place to Work. Da haben wir, also man kann auch Prosa-Text eingeben sozusagen als in dem Fragebogen. Und da haben wir halt immer wieder gelesen, das Entlohnungsmodell, was wir heute in der Produktion haben, also damals hatten, jetzt haben wir ja ein anderes, passt nicht mehr zu dem, wie wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten halt schon seit vielen Jahren in Teams, in Gruppen und das Entlohnungssystem war ein Prämienlohnsystem, was eigentlich eher geeignet ist für eine Einzelleistung, also für einzelne Mitarbeiter, die dann eben eine Vorgabezeit haben für ihre Tätigkeiten. Die wird aufaddiert und die Ist-Zeit wird aufaddiert und dann rechnet man eine Prämie aus, ein Prämienlohnsystem. Und das hat einfach nicht mehr gepasst. Und dann haben wir uns zunächst mal auf den Weg gemacht und haben geschaut, was gibt es am Markt für andere Entlohnungssysteme, haben verschiedene Dinge angeschaut. Und das hat uns eigentlich alles nicht so wirklich überzeugt, weil wir gesagt haben, wenn wir das einführen, die meisten Systeme waren auch schon einige Jahre am Markt, dann lösen wir vielleicht das Problem A, was wir heute haben, aber haben noch zwei neue Probleme generiert. Und das wollten wir dann auch nicht. Dann haben wir gesagt, dann können wir eigentlich auch mit dem einen Problem lösen, leben. Und von daher haben wir dann, sind wir irgendwie nicht ruhig geblieben, sondern ich habe dann mal weiter mich umgehört, auch beim Bekannten, und habe gefragt, ob er nicht jemanden kennt, der so ein bisschen neuzeitliche Systeme vielleicht entwickeln kann. Und er hat gesagt, ja, er erkundigt sich, kam dann mit einem Namen von einer Firma wieder und hat gesagt, ja, also das hätte jetzt sein Kollege gesagt, da könnten wir ja mal anfragen. Dann haben wir dort uns informiert. Und diese Firma hat dann uns gesagt, wir sagen es euch gleich, wir haben noch nie ein Entlohnungssystem entwickelt, wir wissen auch nicht, wie ein gutes Entlohnungssystem aussieht. Wir wissen nur eins, wenn wir die Mitarbeiter, die es betrifft, maximal mit einbeziehen, dann wird es ein gutes Entlohnungssystem werden. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, ja, das ist eigentlich sehr schlüssig. Warum sind wir da nicht selber drauf gekommen und haben dann das Projekt gestartet? Das hat dann tatsächlich auch 1,5 Jahre gedauert. Wir hatten dann eben einen Aufruf gestartet, wer möchte ein neues Entlohnungssystem mit uns entwickeln. Da haben sich erstmal nur 3 gemeldet. Das war natürlich viel zu wenig. Und dann haben wir nochmal den Aufruf erneuert, sind auch als Tandem nochmal durchs Haus gelaufen, haben dafür Werbung gemacht. Dann hatten wir 56, das war dann wiederum zu viel. Und somit haben wir dann diese Gruppe geteilt in aktive Arbeitsgruppe. Und da waren wir dann, ich glaube, 13 Leute, 14 Leute, und der Rest war dann so ein Feedback-Gremium, was wir immer wieder mal angerufen haben, wenn wir was erarbeitet hatten. Und so ist eben in 1,5 Jahren ein völlig neues Entlohnungssystem entstanden und hat unser Prämienlohnsystem ersetzt.
Vielleicht können Sie den Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick geben. Also wie ist das jetzt anders geworden? Wie ist der Rahmen, dass man sich das vorstellen kann?
Genau, also es ist ein gänzlich anderes System. Also vorher eben das Prämienlohnsystem auf den einzelnen Mitarbeiter untergebrochen. Jetzt messen wir zwar auch die Produktivität, aber es schlägt sich nicht nieder im Gehalt. Wir haben auch umgestellt auf Gehalt. Es gibt bei uns keinen Stundenlohn mehr, sondern es sind alles Gehaltsempfänger. Wir haben, ja, es gibt so eine persönliche Komponente, die heißt FMK-Prämie. Das heißt füreinander, miteinander kundenorientiert. Das ist also auch der Name, ist in dem Team gefunden worden. Und da gibt es 24 Ankerpunkte, wo der Mitarbeiter sich selber beurteilt und seine Führungskraft ihn beurteilt. Und dann legt man diese beiden Beurteilungen übereinander und berechnet daraus eben dann die persönliche Komponente. Das sind in Summe maximal 5%. Und dann gibt es eben noch eine Prämie fürs ganze Haus. Das ist On-Time-Delivery, wenn wir über einen bestimmten Wert kommen, kriegt das ganze Haus da eine Vergütung, und es gibt noch eine Vergütung für Qualitätskosteneinsparungen, auch für das ganze Haus, und eine Gewinnbeteiligung, die gibt es nach wie vor, aber die hat es auch vor dem neuen Entlohnungssystem schon gegeben. Das ist so mal so im Groben erklärt.
Ja,
Und es ist eben
spannend.
sehr transparent, was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist. Es ist sehr transparent aufgelistet, was es für Tätigkeiten und Positionen gibt bei uns in der Produktion und wie die vergütet werden, sodass es eben da jetzt auch nicht Unterschiede geben kann, dass jetzt, was es sich der eine Mitarbeiter für die gleiche Tätigkeit mehr bekommt wie der andere.
Ah, interessant. Also so nach Aufgaben, Rollenbeschreibung
Genau,
wahrscheinlich so
genau,
verschiedene. Ah,
genau,
alles
genau.
klar. Interessant. Ja, also das ist total spannend, weil da gerade in der Produktion erlebe ich natürlich immer noch klassische Bezahlungs-Entlohnungsmodelle und sich da auf den Weg zu machen und aktiv auch die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was wünscht ihr euch, was wäre denn fair für euch? Ja, ich glaube, allein da kann man sehr bunt diskutieren.
Haben wir auch, also wir haben da
Ja.
auch sehr, sehr viel diskutiert. Das
Ja.
hat sich, deswegen hat es ja auch dann auch 1,5 Jahre gedauert, bis wir
Ja,
dann das ausrollen konnten.
es war sicherlich keine steile Lern- oder wie sagt man das, ein vorgegebener Weg, der einfach zu gehen war, sondern mit Sicherheit gab es auch viele Momente, wo man miteinander diskutiert, debattiert und sich vielleicht nicht einig geworden ist, ne? Das,
Ja, wir haben natürlich diskutiert, also wir sind uns schon auch dann irgendwo wieder einig geworden, beziehungsweise man muss es da dann, also es sind ja einfach dann 13 Leute und da entscheidet dann halt die Mehrheit, was man jetzt tut. Das muss man natürlich auch zulassen können, dass das so ist. Aber wir hatten natürlich auch Störfeuer von draußen, dass dann Leute gesagt haben, ja, das glauben wir jetzt noch gar nicht und wieso habt ihr das jetzt so entschieden? Also es waren auch das Team an sich hatte Gegenwind, sage ich jetzt mal, bis es dann fertig war und alle gesehen haben, was entstanden ist. Und wir haben dann tatsächlich mit allen Mitarbeitern einen neuen Arbeitsvertrag schließen müssen. Es war freiwillig, das zu tun. Also man konnte jetzt auch sagen, ich möchte, also ich, Mitarbeiter A, möchte im alten System bleiben. Und auch das war möglich. Aber es haben in der ersten Runde 98% den neuen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Wahnsinn. Ja, das spricht dafür auf jeden Fall. Ja, spannend. Nee, ich hatte mich an den Artikel erinnert, den ich da gelesen hatte, wo auch die, glaube ich, eine Mitarbeiterin erzählte, dass sie von ihren eigenen Kollegen
Genau.
Gegenwind
Ja, das
bekommt, weil
meinte
sie
ich,
sich
ja,
mit der
genau.
Geschäftsführung zusammen an einen
Ja.
Tisch setzt und das würde ja Verrat oder was auch immer bedeuten. Genau. Ja, aber spannend. Also dann bedeutet die Zahl jetzt mit den 98% tatsächlich, dass der Weg gut war, dass es angenommen wurde vom Team und ja, da bleibt eigentlich oder schließt sich die Frage an. Hat sich das auch auf andere Bereiche ausgewirkt? Hat man das dann versucht, auch in anderen Bereichen irgendwie anzugehen? Oder wie ist es dann da weitergegangen?
Ja, also wir haben eben so ein Prämienlohnsystem ja nur in der
Ach so,
Produktion gehabt.
okay.
Und da haben wir was Neues gebraucht. In anderen Bereichen haben wir ja schon immer Gehalt gehabt und aber auch keine persönliche Komponente, sage ich jetzt
Okay,
mal.
okay, okay. Gut, ja, jetzt habe ich als nächste Frage so dieses Thema Nachhaltigkeit schon, was wir auch irgendwie heute mit in den Fokus nehmen werden, weil das ja einfach irgendwie Elobau kann man da schon ein bisschen grün kleiden. Sie haben sich relativ früh schon im Vergleich zu anderen Mittelständlern, würde ich behaupten, Gedanken zu diesem Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und es gab so eine Initiative, Elobau Goes Green und so weiter. Wie kam das dazu? Also, wo kam der Gedanke her? Wo kam die Idee her, sich da auf den Weg zu machen? Vielleicht können Sie was dazu mal erzählen.
Ja, also ich bin im Allgäu aufgewachsen und konnte einfach wirklich sehr plastisch auch mitverfolgen, was Klimawandel bedeutet und was sich verändert. Also wir hatten eigentlich ein Winter, hat bei uns früher, als ich Kind war, im November angefangen und war im April dann noch nicht so ganz fertig. Und wir hatten immer 1,5, 2 Meter Schnee. Das war eigentlich Standard, sage ich jetzt mal. Und das über einen langen Zeitraum. Und das haben wir eigentlich schon lange nicht mehr. Und 2009 habe ich dann überlegt, was kann ein Unternehmen tun, um dem entgegenzuwirken. Und da haben wir dann eben gesagt, ja, wir schauen uns mal an, wie wir überhaupt dastehen. Man muss ja erst mal so den Status quo ermitteln. Und haben uns so eine Ingenieurgesellschaft ins Haus geholt, die dann mal geguckt haben, gibt es irgendwelche Anlagen, Maschinen, die wir erneuern könnten, was können wir tun? Und in dem Zuge haben wir dann auch gesagt, wir stellen mal unsere erste Klimabilanz auf, um zu schauen, was ist da, an welchen Stellschrauben lohnt es sich zu drehen. Und haben dann auch gesagt, sehr sportlich, wir wollen in einem Jahr klimaneutral werden.
Okay.
Und das haben wir dann auch geschafft.
Okay.
Und zwar mit Scope 3 Emissionen. Scope 3 Emissionen sind Emissionen, die entstehen, wenn der Mitarbeiter zur Arbeit kommt, zum Beispiel. Alle Einkaufsteile, die wir ja in unserer Branche bis heute nicht grün einkaufen können. Also das haben wir alles mit in die Bilanz einbezogen und mussten natürlich am Anfang das alles kompensieren, weil wir es ja nicht einfach weglassen konnten, dann hätten wir ja keine Teile mehr gehabt und haben dann eben diese Initiative noch gegründet, die Sie schon erwähnt haben, Elova Goes Green, und haben uns überlegt, was können wir verändern, damit wir weniger Emissionen haben in unserer Klimabilanz und dann letzten Endes auch weniger kompensieren müssen. Und da ist jetzt eben über in den letzten 10 Jahren, also es war ja, das läuft seit 2009, da ist sehr viel entstanden. Relativ schnell haben wir natürlich auf Grünstrom umgestellt. Wir haben die Gebäudeheizung umgestellt. Von damals hatten wir noch ein Gebäude im Öl, die neueren Gebäude waren schon mit Gas beheizt, da haben wir dann aber umgestellt auf einen Biogas ausschließlich und das eben auch noch regional erzeugt, sage ich jetzt mal, aus Gastro- und Schlachtabfällen, weil das auch ich das auch sinnvoller erachte, dass man, solange wir noch Abfälle in Hülle und Fülle haben, es für mich mehr Sinn macht, die zu Gas zu verarbeiten, wie jetzt einen Acker zu bestellen mit Mais, um dann mit Mais in die Biogasanlage zu schmeißen. Aber das nur am Rande.
Entschuldigung, gibt es da einen in der Nähe im Allgäu, wo das passiert? Oder
ja, das ist bei uns in Kislake, also das ist nicht weit weg. Ja, genau. Wobei das ja immer, also es ist wie beim Grünstrom auch, das wird ins Netz eingespeist von der Tüger in dem Fall. Und man bekommt einfach das Gas. Aber das waren so Maßnahmen, die man, klar, dann hat man sich dem Thema Beleuchtung angeht. Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir jetzt so in 10 Jahren umgesetzt haben. Aber wir zeigen eigentlich auch, dass, und das ist das, was ja heute jetzt erst so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, sage ich jetzt mal, dass wenn man sowas machen möchte, dass es möglich ist, dass das Unternehmen deswegen nicht mehr da ist im Anschluss, sondern also wir leben ja immer noch nach 10 Jahren, weil das ist oft so die Frage, die ich mir stellen lassen muss, dass die Leute sagen, ja, Nachhaltigkeit und profitabel, das schließt sich ja quasi aus. Dann frage ich immer, warum, wie kommen Sie da drauf? Ja, haben Sie dann meistens auch nicht so die Antwort. Aber ich glaube einfach, dass wir heute auch gar keine Option mehr haben, wenn wir nicht ein großes Problem unseren Kindern hinterlassen wollen. Und das ist jetzt nicht mehr in 100 Jahren, sondern da können wir schon in 20, 30 Jahren dann ein großes Problem bekommen. Also beziehungsweise geht der fließend. Es wird jedes Jahr kommt was hinzu. Das heißt, eigentlich ist es alternativlos, sich damit zu beschäftigen. Und da geht für meinen Geschmack noch zu wenig voran. Also man müsste da etwas sportlichere Ziele, sage ich jetzt mal, setzen, wie das, was wir uns heute so auf die Agenda geschrieben haben.
Ja. Wie war denn der Weg von der Idee oder von dem Projekt Elova Goes Green tatsächlich dann so Richtung Gemeinwohlökonomie? Es gibt da ja eine ganze Bewegung in Deutschland, für alle, die das noch nicht wissen. Es gibt, ich weiß nicht, ob man das Verein nennt, aber es gibt eine Gruppe und man kann sich da auch zertifizieren lassen, macht dementsprechend dann eine Bilanz, eine Gemeinwohlbilanz. Wie sind Sie da so hingekommen oder gab es da vielleicht Vorbilder, wo Sie sich orientiert haben?
Ja, gut, also Zu dieser Bewegung bin ich gekommen, weil jetzt auch mein damaliger Nachhaltigkeitsbegleiter oder nicht Begleiter, der Nachhaltigkeitsmanager, den wir im Unternehmen hatten, aus dieser Bewegung auch kam. Der hat auch nebenher noch Unternehmen beraten oder auch zertifiziert. Und der hat natürlich immer wieder gesagt, ja, du, das wäre doch auch noch was für uns, das könnten wir doch mal angehen. Und ich fand die Bewegung schon immer spannend. Die Ziele, also die Forderungen, die gestellt werden, im Großteil kann ich die auch mit unterschreiben. Es gibt ein paar, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt mal noch nicht mitgehen. Aber ich sage es mal, das große Ganze stimmt. Und somit haben wir uns dann auch irgendwann dazu entschlossen und haben gesagt, ja, dann machen wir eine Bilanzierung. Es ist eben so ein bisschen eine Hürde muss man noch überspringen, weil man sich extrem transparent macht. Also in allen Dingen, weil der Bericht, der eben erstellt wird, der zu dem Zertifikat auch gehört oder zu der Bilanzierung, muss veröffentlicht werden und zwar in der gesamten Ausführung. Also es ist auch ein relativ dickes Papier, wenn man es ausdrucken würde. Aber wir stellen es online und man kann eben hier alles anschauen, was die einzelnen Bereiche hier ausgearbeitet haben oder auch was die Fragen, die dazu beantwortet wurden. Und was mir eben besonders gut gefällt, ich meine, neben dem Aspekt, dass ich es gut fände, wenn wir das flächendeckend einführen würden, weil die Idee hinter der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist ja, dass wenn jedes Unternehmen sich bilanzieren würde, könnte man das Steuersystem anpassen an das Ergebnis der Bilanz und die Leute, also die Unternehmen, die sich um Gemeinwohl kümmern und da entsprechend auch ein gutes Ergebnis in der Bilanz erzielen, zahlen weniger Steuern wie die, die eben sich da gar nicht drum kümmern. Weil heute ist es ja so, wenn ich eine indirekte Umweltschädigung mache, also das sind ja indirekte Emissionen, dann zahlt es irgendwann die Gemeinschaft, ja, die wird irgendwann den Schaden begleichen müssen, wenn es eine Umweltkatastrophe kommt oder sonst irgendwas. Also wenn wir jetzt vor allem in Richtung CO2 denken. Und da wäre es jetzt eben verortet an dem Verursacher. Und deswegen finde ich das prinzipiell richtig. Da sind wir sicherlich noch ein Stück weit entfernt, dass das jetzt flächendeckend kommt. Aber die Idee finde ich genau richtig. Und was jetzt eben, also was jetzt für das Unternehmen eigentlich auch sehr vorteilhaft ist, dass man, ich nenne es immer Kontoauszugsblatt bekommt, wo man sieht, wie viele Punkte habe ich erreicht, in welchen Bereichen und wo gibt es für mich noch Optimierungsbedarf, was könnte ich verbessern noch. Und so kann ich eigentlich auch mich ein bisschen vergleichen mit anderen Unternehmen, weil ein Nachhaltigkeitsbericht, den ja viele Unternehmen mittlerweile schreiben, da schreibe ich sowieso meistens ja nur die positiven Aspekte rein und nicht die negativen. Und von daher kann ich eigentlich nicht beurteilen, wie gut steht dieses Unternehmen bei der Nachhaltigkeit da. Jetzt hier kriege ich tatsächlich eine Bepunktung. Und die Bepunktung geht von minus 3.600, also man kann auch Negativpunkte ernten, bis plus 1.000.
Also mehr Minuspunkte kann man erreichen als Pluspunkte.
Ja, also das ist halt, was weiß ich, feindliche Übernahme, Kinderarbeit und sowas. Das gibt massiv Negativpunkte und die müsste man dann ja erstmal wieder durch andere Dinge ausgleichen, um wieder
Ersetzen.
auf null zu kommen. Und somit ist natürlich, also wenn man negativ wäre, dann wäre es nicht gut, sage ich jetzt mal.
Ja, also ist das eigentlich der Schritt 2 gewesen nach dieser Elobau Go Green Geschichte, wo
Genau.
man sich erstmal so auf kleinere Projekte konzentriert hat, wie ich erinnere mich, dass Sie immer erzählt hatten, dass es so eine Tafel oder wie sagen wir so ein Display gab am Eingang, wo man wie, den Weg, den man, wie man zur Arbeit gekommen ist, irgendwie notieren konnte. Und wenn es mit dem Fahrrad war, da gab es da irgendwie, ne? Also können
Na,
Sie das mal
nee,
kurz erzählen?
Ja, gut, das war jetzt ein Projekt unserer Energiescouts.
Ah,
Das ist
okay.
eine Initiative von der IHK, die also Azubis eben wieder Lust drauf haben, ermöglicht, sich zum Energiescout ausbilden zu lassen. Und wir haben dann gesagt, können wir das auch ein bisschen größer denken, weil Energie finden die Azubis bei uns ist wahrscheinlich nicht mehr so viel, was sie sparen können, weil wir das schon lange genug machen. Also von daher wäre da das Fleisch am Knochen nicht mehr so vorhanden. Und dann haben die gesagt, ja klar, es kann auch Nachhaltigkeit bedeuten. Und da war eben ein Jahr, hatten unsere Energiescouts die Stempelterminals neu programmiert, sodass man eben angeben konnte, ich bin heute mit dem Auto gekommen, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ich bin in der Fahrgemeinschaft gekommen, weil bisher hatten wir eben die Scope-3-Emissionen unserer Mitarbeiter so ausgerechnet, dass jeder jeden Tag mit dem Auto kommt. Und also wir haben uns eigentlich schlechter gestellt, als wir waren, weil wir das ja nicht, wir konnten es ja nicht sagen. Und mit diesem Terminal können wir das jetzt eben präziser sagen. Und inzwischen, ich sage ja inzwischen, wir hatten es ja vorher schon erwähnt, inzwischen hat es schon ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, das Thema. Wir haben relativ viele Anfragen auch bekommen, weil wir ja auch so in den Medien ab und zu mal erschienen sind. Und so dass wir uns auch Ende letzten Jahres entschlossen haben, eben auch eine Nachhaltigkeitsbegleitung zu gründen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Ein Mitarbeiter ist eingestellt, der lernt sich jetzt gerade ein. Wir machen jetzt gerade das Konzept, was wir alles anbieten können. So, und wir wollen eben hier dafür sorgen, dass, oder was heißt dafür, mit dazu beitragen, dass mehr und mehr Unternehmen sich auf den Weg machen. Und eben bei uns kann man Best Practice anschauen und sagen, wir können sagen, was hat sich bewährt, was haben wir gemacht, was ist der Return of Investment, weil die meisten Dinge, die man im Thema Umweltschutz umsetzt, rechnen sich ja auch betriebswirtschaftlich. Jetzt natürlich nicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Manchmal muss man auch einige Jahre warten, bis der ROI kommt. Aber es ist trotzdem eine betriebswirtschaftliche Rechnung möglich. Außer jetzt natürlich bei dem Zertifikatskauf, den wir ja jetzt natürlich tun, um klimaneutral zu sein. Aber da sage ich eben auch, noch kostet es nichts, noch zahlt es die Allgemeinheit. Letzten Endes, heute zahlen wir für Abwasser, wir zahlen eigentlich für alles, was wir für Abfall, den wir abholen lassen, zahlen wir auch. Für CO2 zahlen wir halt momentan noch nichts, aber eigentlich müssten wir dahin auch gehen, weil nur dann, glaube ich, würden wir relativ schnell auch hier eine Veränderung sehen können. Weil wenn das dann etwas kostet, dann gehen plötzlich doch Dinge, die man vorher, wo man vorher gesagt hat, ja, das können wir uns nicht leisten, das funktioniert nicht. Das wäre, denke ich, schon der richtige Weg.
Können Sie noch mal einen Einblick geben, vielleicht noch, dass man noch mal so ein bisschen ein Bild vor Augen hat? Also ich weiß, es gibt dieses Modell, dass wenn ein Unternehmen irgendwie eine Flugreise unternimmt oder Mitarbeiter, dass man das irgendwie anderweitig kompensiert. Vielleicht, dass man irgendwie noch mal so ein Bild hat, wo genau sich vielleicht Dinge jetzt im Unternehmen verändert haben. Ein Beispiel oder zwei.
Naja, also ich habe ja gesagt, wir haben natürlich viele Dinge jetzt auch einsparen können, dass wir sie auch gar nicht mehr kompensieren müssen. Wie gesagt, klassisch hat man auch mal angefangen mit Beleuchtungsumstellung. Das rechnet sich auch betriebswirtschaftlich relativ schnell. Aber die Kompensation bleibt halt, also wir haben heute 85% unserer Klimabilanz, die wir kompensieren, sind Einkaufsteile. Weil wir jetzt, was weiß ich, wir kaufen Kabel, Granulat, Elektronik, Leiterplatten ein, die können wir Stand heute eben nicht klimaneutral einkaufen. Und von daher müssen wir sie kompensieren, in Anführungszeichen, müssen müssten wir ja nicht, aber wir tun es. Sonst wären wir ja auch nicht klimaneutral. Und klar, alles, also was Sie jetzt gerade erwähnt haben mit Flugreise, das fließt natürlich auch in diese Bilanz mit ein. Aber das ist im Verhältnis, ich sage ja, 85% Einkaufsteile, 10% ist dann schon die nächste größere Position. Und das ist tatsächlich auch die Mitarbeitermobilität, weil die natürlich überwiegend noch mit Verbrennermotoren stattfindet. Und das ist das, was dann als zweites kommt. Und deswegen haben wir uns auch mit diesem Thema beschäftigt. Also zum einen ist ja mal dieses Energiescout-Projekt draus geworden. Zum anderen, davor haben wir so ein Radleasing-Projekt gestartet und sind, glaube ich, heute bei 120 verleasten Fahrrädern in der Belegschaft, um eben auch hier zu motivieren, mal öfters das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren, weil viele um Leutkirch herum, in und um Leutkirch herum wohnen mit ein paar Kilometer Anfahrt. Und da ist das, wenn man das dann mal ausprobiert hat, oft ja auch so, dass man wahrscheinlich sogar schneller da ist mit dem Auto, bis man geparkt hat und dann in die Firma gelaufen ist. Und das Fahrrad steht relativ nah am Eingang, ist man da wahrscheinlich sogar zeitlich gar nicht länger unterwegs, sondern im Gegenteil. Und man macht noch was für seine Gesundheit.
Ja, Langlaufskier zum Beispiel jetzt. Ich bin ja eher der Langlaufskier.
Wäre jetzt auch eine Option, genau. Wäre jetzt auch eine Option aktuell. Ist nur leider, wie gesagt, aufgrund des Klimawandels nicht mehr so häufig möglich, sage ich jetzt mal. Da ist das Fahrrad das sichere Fortbewegungsmittel.
Ja. Sie haben gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der mir jetzt gerade mal so vor Augen geführt wurde. Das ist ja das jetzt, ne, wenn man also Dinge einkauft, wo man jetzt keinen, nicht so direkt Zugriff hat. Wie wirkt sich das denn jetzt auf so Lieferbeziehungen aus oder auf Kundenbeziehungen, wenn man jetzt so nachhaltig als Unternehmen unterwegs ist?
Ja. Gut, da haben wir schon lange eigentlich das haben wir uns mal selber gebaut zu der Zeit, weil es da auch noch nichts so am Markt gab. Wir haben so einen CSR-Fragebogen entwickelt, den jeder Lieferant von uns ausfüllen muss. Und da haben wir auch so eine Bepunktung darunter gelegt, sodass wir einfach auch festgelegt haben, ab einem bestimmten Score oder sagen wir unter einem bestimmten Score, darf der Lieferant kein neues Projekt mehr bekommen. Aber wir ermöglichen ihm natürlich auch, weiterhin Lieferant zu sein, wenn er irgendetwas umsetzt im Unternehmen, um eben in Richtung Nachhaltigkeit einen Schritt weiterzukommen. Sodass wir eben das auch nutzen, um andere zu motivieren, wenn sie Lieferant bleiben wollen, einfach da auch was umzusetzen im Unternehmen, weil das ist ja wichtig. Das ist ja, es soll ja nicht Leute ausscheiden, sondern es soll ja auch dazu führen, dass mehr und mehr Leute sich auf den Weg begeben. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Qualitätssicherung. Heute ist es Standard, das hat jeder ein Qualitätssicherungssystem und eine Zertifizierung dazu. Dann gab es mal Umweltzertifizierung, ist heute auch natürlich, also Qualitätssicherung ist schon lange Standard. Umweltzertifizierungen sind heute ab einer gewissen Größe auch Standard. Aber wie kam man dazu? Weil immer Leute gefragt haben. Ne? Kunden haben die Lieferanten befragt. Und irgendwann hat man sich dann auf den Weg gemacht, hat sich zertifiziert und damit war das dann auch umgesetzt. Und so denke ich, ist es hier auch. Je mehr Leute auch zu dem Thema Nachhaltigkeit fragen, umso mehr werden wir Firmen bekommen, die sich auf den Weg begeben haben, beziehungsweise dann da auch irgendwann auch Best Practice sind.
Ja, auf andere Rohstoffe umstellen oder selber dann.
Genau, ich meine, da gibt es ja ganz, also ich meine, wir sind ja auch nicht am Ende. Wir haben jetzt zwar, was jetzt Klimaneutralität Reduzierung von Energieverbräuchen und so weiter, da haben wir sicherlich inzwischen einen sehr guten Status erreicht. Trotzdem gibt es bei uns auch noch Hausaufgaben. Also wie
Ja.
zum Beispiel, ja, wie Sie es gerade gesagt haben, Verwendung anderer Materialien, Verwendung von mehr recycelten Materialien, Design der Produkte, dass sie vielleicht mehr reparaturfähig sind, dass sie am Ende auch wieder zerlegt werden können in ihre Bestandteile, um dann wieder recycelt zu werden. Also solche Themen.
Ja. Ja, ganz interessant. Also hat sich das jetzt, das war sicherlich ja kein Prozess, der von heute auf morgen kam, aber wie hat sich das da, hat sich die Kunden-Lieferanten-Beziehung dadurch irgendwie jetzt geändert? Oder können Sie da einen Einblick geben? Oder haben Sie neue Lieferanten gefunden, die Sie vielleicht sonst nicht gefunden hätten? Oder wie ist das?
Also ich glaube, dass sich da durch so einen Prozess, also vor allem wenn es jetzt also Schlüssellieferanten sind, wo man eng miteinander zusammenarbeitet, dass sich da natürlich auch eine engere Bindung ergibt, dann
Aha,
vor
okay.
allem wenn der Lieferant sich dann auch inspirieren lässt und auf den Weg macht und wir sagen, das ist toll, was du machst und weiter so und da habe ich natürlich noch mal ein anderes Verhältnis, wie wenn das jetzt, ja, wenn man da nicht zusammen
Ja.
weiterentwickelt hat.
Ja,
Ganz
also
klar.
die gemeinsame Mission, ne, steht so
Genau.
im Mittelpunkt. Toll, ja. Ja, jetzt habe ich auch noch eine Frage, oder das wäre jetzt so der nächste Schritt. Wir haben jetzt viel über diesen Weg der Gemeinwohlökonomie oder Nachhaltigkeit gesprochen, und Sie haben ja noch einen ganz, ganz spannenden Schritt gemacht vor wenigen Jahren. Und das ist das Unternehmen in eine Stiftung umgewandelt. So, das ist also auch nochmal was ganz Besonderes. Wie kam es dazu, und wie ist das so abgelaufen? Ich weiß durchs Vorgespräch, das war nicht ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht können Sie die Geschichte auch noch erzählen.
Ja, genau. Ja. Ja, tatsächlich. Also wie kommt es dazu? Letzten Endes, denke ich, hat jeder verantwortliche Unternehmer ja das Thema der Nachfolge, respektive was passiert mit dem Unternehmen, sollte ich jetzt verunglücken
Ja.
oder nicht mehr arbeiten können. Also braucht es ja da irgendeinen Plan. Für mich kam eben nie in Betracht, das Unternehmen zu verkaufen. Das schied eigentlich, also das schied dann generell aus als Option. Dann habe ich natürlich auch, was heißt natürlich, ich habe zwei Kinder, die aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch auch sehr jung waren. Also von daher, wenn da was passiert wäre in diesen Jahren, wo sie noch klein sind, wäre das jetzt auch nicht die Option gewesen und man weiß ja auch nicht, ob die Kinder das überhaupt machen wollen. Und von daher kommt man dann eigentlich relativ schnell darauf, dass es als Modell eine Stiftungslösung sein könnte. Und da habe ich mich dann eben schlau gemacht und habe dann auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die in so einem Modell sind. Und für mich hat sich das immer schlüssiger als Nachfolgeoption für mich herauskristallisiert. Und zunächst mal dachte ich eigentlich, ja, das reicht ja dann, wenn ich dieses Konstrukt in mein Testament packe und sage, wenn dann dieser Fall X eintritt, dann wird das Unternehmen in eine Stiftung verwandelt. Wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, was das bedeutet hätte. Also jetzt im Nachgang bin ich sehr froh, dass es nicht so gekommen ist. Aber dann hat tatsächlich mein damals 8-jähriger jüngerer Sohn aus dem Nichts heraus, obwohl er also nicht irgendwie involviert war in Nachfolgediskussionen zu Hause, aus dem Nichts heraus gesagt, wenn sein Bruder, der 3 Jahre älter ist, das mal nicht machen sollte, dann muss ich das ja machen. Dann habe ich gesagt, wieso musst du das dann machen? Ja, es ist ein Familienunternehmen, das muss ja in der Familie bleiben. Und dann war das für mich, ja, sehr krass, dass
Ja.
ein 8-Jähriger sich diesen Rucksack schon aufsetzt, also ohne dass es irgendwie vom Vater oder von der Mutter thematisiert gewesen wäre. Und dann habe ich mir gesagt, das ist keine gute Idee, wenn meine Kinder eine Ausbildung wählen, die sie vielleicht gar nicht gewählt hätten, nur weil sie denken, sie müssten eventuell das mal übernehmen. Und von daher habe ich mich dann entschlossen, meine Stiftungsidee sofort umzusetzen. Und es hat auch einige Vorteile, weil man kann es hoffentlich noch lange begleiten. Man kann schauen, ob es so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja.
Und wie ich jetzt eben weiß, Sie hatten es ja schon angedeutet, wir haben tatsächlich 6 Jahre gebraucht, obwohl
ja.
wir ein Modell gewählt haben, was es schon mehrfach gibt. Und leider ist es eben in Deutschland so, dass man trotz, dass es mehrere Beispiele gibt, es trotzdem jeweils neu, wie wenn man es das erste Mal baut, checken lassen muss, prüfen lassen muss. Und das dauert, es hat bei uns jetzt halt extrem lang gedauert. Beziehungsweise kann man vielleicht auch sagen, so lang war es gar nicht, weil eine Firma, die ein ähnliches Konstrukt schon seit langem fährt, ist ja die Firma Bosch. Und die haben damals 22 Jahre gebraucht, weil Robert Bosch das tatsächlich im Testament verankert hatte. Und das war dann sehr schwierig irgendwie. Und wie gesagt, das Unternehmen war 22 Jahre in einem Niemandsland, sage ich jetzt mal. Man wusste nicht, was am Schluss dabei rauskommt. Letzten Endes hat es dann funktioniert, aber die Unsicherheit, 22 Jahre lang auszuhalten, ist ja auch nicht so toll. Und ich muss jetzt auch sagen, wie gesagt, rückblickend jetzt, wenn man es sich jetzt vorstellt, man würde jetzt verunfallen, die Erben bzw. Hinterbliebenen aus der Familie müssten jetzt in dieser Trauersituation so ein Konstrukt aufbauen und die Leute finden, die dazu passen. Es ist, glaube ich, der denkbar ungünstigste Moment, wo man sowas machen kann.
Ja.
Und von daher, auch von daher war das gut, dass es so gekommen ist. Und ich würde es auch jeden Tag wieder so machen. Es fühlt sich nach wie vor sehr, sehr gut an für mich.
Das klingt gut. Über welchen Zeitraum sprechen wir da hier? Vielleicht, dass man nochmal so einen Blick kriegt. Also welche Jahre waren das?
Ach so, ja, ich habe also tatsächlich auch 2010 den Stein ins Rollen gebracht. Und 2016 konnten wir es im Oktober dann umsetzen. Das heißt, wir sind jetzt eben, 4 Jahre, bisschen über 4 Jahre mit dem Modell unterwegs.
Interessant, spannend. Wie sieht das aus? Also was bedeutet dieses Umwandeln in eine Stiftung? Wie ist da jetzt Geschäftsführung aufgestellt und so weiter? Einfach mal einen Blick geben.
Genau, wir mussten jetzt tatsächlich 2 Stiftungen bauen. Wir wollten ursprünglich nur eine, aber inzwischen haben wir, also wir mussten dann 2 Stiftungen bilden. Das ist einmal die Elowa-Stiftung, die ist gemeinnützig. Die bekommt von unserer Holding, also die Holding verheiratet alle Firmen, die zu uns gehören, 10% des Gewinns und darf dieses Geld verwenden für die Bereiche Bildung, Integration und Umweltschutz. Und da ich den Anspruch hatte, dass wir das Geld nicht einfach in irgendwelche Projekte nur ausgeben, die an uns vorbeischwimmen oder anklopfen, sondern auch Projekte entstehen, die es ohne die Stiftung nicht gegeben hätte, haben wir da einen aktiven Geschäftsführer auch eingestellt, der eben seit 4 Jahren wirkt und da auch viel schon auf die Straße gebracht hat. Und dann gibt es eben, und der Anteil, also der des Eigentumsanteils sind 99%, also die gemeinnützige Stiftung besitzt 99% der Gruppe, hat aber nur 1% Stimmrecht. Und dann gibt es noch eine sogenannte Familienstiftung, die nicht gemeinnützig ist und die hat 1% Anteil und 99% Stimmrechte. Und weil wir jetzt eben nicht 3 Gremien kreieren wollten, weil wir in der Holding dann auch einen Beirat formiert haben, haben wir gesagt, der Beirat der Holding ist immer personenidentisch mit der Vorstandschaft der Familienstiftung. Und somit haben wir 2 Gremien. Einmal das Gremium gemeinnützige Stiftung, sind aktuell 3 Menschen, die das verantworten und sich darum kümmern. Und dann sind wir zu 4 in dem Beirat der Holding respektive Vorstandschaft der Familienstiftung. Und da bin ich aktuell der Vorsitzende. Und von daher habe ich mich auch aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Also meine beiden Geschäftsführerkollegen verantworten das operative Geschäft, weil es sonst ja auch eine komische Geschichte wäre, wenn der Geschäftsführer gleichzeitig der Beiratsvorsitzende ist und quasi dann schaut, einmal von links nach rechts, einmal von rechts nach links schaut, was hast du denn jetzt gemacht? Ah ja, das hast du, also das wäre sicherlich merkwürdig, und da war es für mich eben auch wichtig, das so zu trennen. Ich bin zwar noch einer der drei Geschäftsführer, aber verantworte nicht operative Bereiche, und ich habe das auch so für mich geregelt, dass ich eben auch, wenn wir zum Beispiel eine Beratssitzung haben, jetzt auch die Sachen nicht vorher sehe oder das vorher mit mir besprochen wird, sondern wenn wir vier Beiräte zusammenkommen, dann ist das für alle die gleiche Situation.
Und die Stiftung Familienstiftung und Holding, das ist jetzt so der Bereich Edobau oder was auch immer, dieses Unternehmen ist da mehr so mit drin, und diese andere Stiftung kümmert sich jetzt um so Projekte, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Das ist jetzt vielleicht im Nachgang gar nicht so schlecht, diese Trennung, weil die Menschen, die jetzt in der Stiftung tätig sind, also in der gemeinnützigen Stiftung, die müssen ja die Expertise haben, was sind gemeinnützige Projekte, wie kann ich die kreieren, dass ich da jetzt auch sicher bin, dass ich jetzt nicht riskiere, irgendwas zu finanzieren, was dann vielleicht gar nicht gemeinnützig ist, oder ein Projekt selber anzuschieben, was dann nicht gemeinnützig ist. Da muss ja da die Expertise da sein. Die müssen jetzt aber natürlich nicht das Geschäftsmodell Elobau verstehen, weil das wäre dann wahrscheinlich so die eierlegende Wollmilchsau, die man finden müsste. Und von daher ist es eigentlich ganz gut, dass das getrennt ist. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite die Beiräte und Vorstandschaft der Familienstiftung, die eben als Bearingspartner für das Unternehmen dienen und eben da Input geben können für Fragen, die die Geschäftsleitung hat, oder auch für große Entscheidungen, die man dann zusammenfällt.
Also für viele ist das ja alles was ganz Neues irgendwie, so eine Verantwortungseigentum, Stiftung. Es ist, glaube ich, sogar, Sie haben das irgendwie, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, in Deutschland eben gar nicht so üblich, so von der rechtlichen Seite. Ne? Das gibt, glaube ich, in den Niederlanden oder so. Es gibt andere Länder, wo es schon mehr Unternehmen gibt, also die sich da irgendwie auf
Dänemark.
Den
Weg, auch Dänemark. Dänemark ist es sehr ausgeprägt schon, ja.
Es gibt, glaube ich, inzwischen auch so eine Bewegung dazu, irgendwie Verantwortungseigentum. Können Sie da vielleicht mal einen Einblick geben? Also wie sind Sie da auch mit jetzt dabei, oder wie ist der Weg jetzt weitergegangen seit 2016? Vielleicht
kann man da nochmal. Also ich habe den Gründer dieser Bewegung, der Purpose-Bewegung, erst später kennengelernt, beziehungsweise habe ich den mal angesprochen, weil ein Artikel, glaube ich, auch in der Brand 1 von ihm war. Und dann haben wir uns mal getroffen, und seitdem bin ich da auch infiziert und bin auch dort mit tätig, also bin auch in die Gründungs-, wir haben dann auch einen Verein gegründet, dann sind wir da also auch mit eingestiegen. Es gibt oder nicht einen Verein, einen Verband gegründet haben wir. Aber davor war ich auch schon mit auf Konferenzen und habe dann auch kleine Workshops angeboten für Leute, die sich dafür interessieren. Wir merken einfach, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Also jede Konferenz hatte eigentlich mehr Teilnehmer. Dann kam Corona, dann war es natürlich schwieriger. Aber wir hatten auch schon ein digitales Format. Es sind viele junge Unternehmen, die sich gleich so gründen wollen und die natürlich jetzt weder Geld noch Mittel, also weder Geld noch Zeit noch Potenzial haben, jetzt so eine eigene Stiftung zu gründen, weil wenn ich jetzt eine gemeinnützige Stiftung gründe, die jetzt momentan gar nicht gespeist werden kann, weil das Unternehmen vielleicht noch gar keinen Gewinn macht, macht das ja alles keinen Sinn. Aber gleichwohl würden sie gerne so gründen. Und von daher ist eben diese Purpose-Bewegung, die auch eine Stiftung anbietet, die Purpose-Stiftung, wo man sein Unternehmen einbringen kann, ebenso als wenn man nicht selber eine Stiftung gründen kann.
Also mir fällt spontan, Entschuldigung, dass ich einhake, dass wir mal ein paar Namen nennen. Also ich weiß von der Firma Einhorn, das ist auch ein Startup, glaube ich, aus Berlin, die sich da auch mitgemacht haben. Ja. Die haben ihre Produkte, glaube ich, auch sogar am DM. Die Neue Narrative fällt mir irgendwie eine Zeitschrift, die ich auch gerne lese. Haben Sie noch ein paar Namen, die Ihnen da spontan einfallen irgendwie, die da mit drin sind?
Ja, nee. Also es gibt Ecosia zum Beispiel noch,
die Suchmaschine.
Ja, die ist auch in Verantwortungseigentum gegangen. Ich meine, es gibt auch Alnatura, die waren aber auch schon, so wie wir, auch vor der Purpose-Stiftung unterwegs. Die sind aber auch engagiert in der Purpose-Bewegung der Götz Rehn. Und warum engagieren wir uns? Weil wir alle miteinander, die das jetzt konventionell gemacht haben, also wie jetzt auch Alnatura als Beispiel, eben die Erfahrung gesammelt haben, dass es wahnsinnig aufwendig ist, auch sehr teuer. Wir haben auch sehr viel Geld dafür für Beratung ausgegeben. Wir haben lange gebraucht und haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir für ein Konstrukt, was es schon x-mal gibt, immer wieder das Ganze, wie wenn wir es das erste Mal erfinden, den Aufwand haben. Und da ist eben unsere Idee, eine Art, ich sage es mal GmbHx, noch ins Portfolio zu nehmen, der möglichen Gesellschaftsformen, die ein Unternehmen annehmen kann, um dann eben gleich diesen Zustand herzustellen. So ist es auch in Dänemark geregelt und da sind auch sehr, sehr viele große Unternehmen in diesem Modell.
Ist das dieses Modell GmbH? Nee, das ist noch was anderes, oder?
Nee, das ist wieder was anderes. Ja, ja. Es gibt es bei uns jetzt
in Deutschland noch nicht.
Ja, aktuell nicht. Ah, okay. Das gibt es nicht, nein. Und dafür treten wir eben an. Und es sind halt ganz viele Leute, die sagen, ein Unternehmen ist ein Produkt von vielen Menschen, die dort arbeiten, das steigert den Wert. Und warum soll das überhaupt in den Verkauf gehen? Warum soll es einer Person gehören? Die sagen einfach, wenn ich dann eine Übergabe an die nächste Generation habe, dann oder Generation oder halt auch Menschen, die das übernehmen wollen. Deswegen sagen wir auch in Verantwortungseigentum. Man hat die Verantwortung für das Unternehmen, solange man tätig ist. Und wenn man dann in Ruhestand geht, dann kommt jemand anderes, der die Verantwortung für das Unternehmen übernimmt. Aber er muss es nicht kaufen vorher, dass er das tun kann, sondern er ist dann der maximal gut qualifiziert und geeignet ist für diese Übernahme und muss aber nicht zwingend auch einen großen Geldbeutel haben, weil sonst kann das ja gar nicht übernehmen.
Ja, ist ein spannendes Modell. Also gibt es ja irgendwie dann, ich glaube, da muss man ja auch politisch aktiv werden dann, oder? Dass ich da irgendwie.
Genau, das sind wir auch, wir sind auch politisch aktiv. Bisher sind alle Fraktionen, also wir haben ganz links und ganz rechts haben wir ausgespart, aber die restlichen in der Mitte, die sind alle auch angesprochen worden und prinzipiell finden das eigentlich alle gut. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man jetzt, ich glaube das letzte Mal, dass die GmbH ist, glaube ich, aus dem Jahre 1864 oder irgendwie sowas.
Ewig hier, ja.
Also das ist schon sehr lange her. Also wie kriegt man jetzt im Jahr 2021 das hin, dass man tatsächlich so eine neue Gesellschaftsform wieder ins Angebot nimmt?
Ja.
Weil das ja jetzt, ja, wie gesagt, nicht mehr gängige Praxis ist, sowas auf den Weg zu bringen.
Ja. Ja, es ist immer ja beim Thema Industriezeitalter versus wie sagt man jetzt, VUCA-Zeitalter oder aktuelles Zeitalter der Werte und der Gemeinschaft, Gemeinwohl, ist spannend. Ja. Ne? Also das ist sicherlich nur ein Aspekt von vielen, aber natürlich ist es das so, wo vieles dann mit reinspielt, neue Unternehmensrechtsformen zu finden, um diesen Weg in eine Form zu gießen, oder dieses Bestreben. Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr, wir haben schon fast die Stunde geschafft, und ganz viele spannende Themen angeschnitten. Und ich habe natürlich immer eine allerletzte, ganz spannende Frage, die ich gern allen meinen Interviewpartnern stelle. und Interviewpartnerinnen. Das ist so aus den Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Ja, welche Tipps oder welche Empfehlungen würden Sie vielleicht anderen Mittelständlern mit auf den Weg geben, aus dem Weg, den Sie gegangen sind zum Thema Nachhaltigkeit, Gemeinwohl? Haben Sie da vielleicht Erfahrungen oder Tipps, die Sie einfach mitgeben möchten?
Ja, auf jeden Fall. Also machen wäre der Tipp eigentlich. Ganz einfach, sich auf den Weg begeben und machen, was der Unternehmer ja auch gut kann. Ja. Weil ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, es ist für mich, wie man so das neue Wort alternativlos so richtig.
Ja.
Wir haben keine Option, wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder bereits ein massiveres Problem haben, wie wir das heute selber schon spüren. Und wie gesagt, das ist ja nicht mehr so weit weg. Ich meine, Sie haben auch jüngere Kinder noch. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, aber die würden das natürlich definitiv schon erleben können. Ja. Und ich jetzt vielleicht, ja, auf jeden Fall auch noch, wenn man ein gewisses Alter dann erreicht, das weiß man natürlich vorher nicht. Aber es ist einfach nicht mehr so weit von uns entfernt. Und deswegen kann das nur gelingen, wenn wir uns alle jetzt auf den Weg machen und nicht nur mit ein bisschen, sondern wirklich maximal, was möglich ist, umzusetzen.
Ja, also ein Appell habe ich da rausgehört. Ne?
Das wäre ein Appell, genau. Das wäre tatsächlich ein Appell, sich jetzt auf den Weg zu machen und zu schauen, was kann ich als in meinem Unternehmen maximal umsetzen, damit ich in Richtung Klimaneutralität komme und vielleicht auch ein Ziel in nicht zu ferner Zukunft aufzusetzen, zu sagen, bis zum Jahr X ist mein Unternehmen auch klimaneutral und zwar auch mit Scope 3 Emissionen. Das heißt also Einkaufsteile, Mitarbeitermobilität zählt da mit rein und direkte Emissionen von Grünstrom und so weiter. Da gibt es auch noch ein bisschen eine Restemission, die bei Scope 3 mit betrachtet wird.
Gibt es da vielleicht, wenn ich jetzt so ganz vor einem ganz weißen Blatt stehe als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, gibt es da irgendwelche Tipps von Ihnen, wo man sich Organisationen, wir haben jetzt schon einige erwähnt, auch im Interview, wo ich mich hinwenden kann oder wo man Tipps kriegt?
Also ich sage jetzt mal, das was wir jetzt auch mit unserer Begleitung, die wir ja gerade aufbauen, empfehlen oder unser erster Schritt eigentlich, den wir aufzeigen bei den Unternehmen ist, dass man selber eine Klimabilanz erstellt.
Okay.
Weil nur dann weiß ich ja, was ist mein Impact.
Richtig.
Und wo sind die Stellschrauben, wo es sich lohnt zu stellen. Mhm. Na, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein verarbeitendes Industrieunternehmen bin und würde jetzt mich auf Gefahrstoffe konzentrieren und habe aber davon nur 3 Liter im Jahr, dann wäre das ja die falsche Stellschraube, da jetzt irgendwas verändern zu wollen. Deswegen muss man eigentlich gucken, was ist mein Impact Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Klar, wenn ich jetzt noch fossile Brennstoffe zum Heizen verwende, wenn ich noch nicht Grünstrom einkaufe, dann ist das mit Sicherheit was auf der Liste landen wird, wenn man da auch entsprechende also wenn es auch ein verarbeitendes Industrieunternehmen ist. Wenn ich jetzt nur ein Homeoffice-Büro habe, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so nennenswert. Dann müsste ich gucken, was ist da mein Impact? Vielleicht reise ich dann viel und da müsste man halt schauen, kann ich da irgendwas verändern? Deswegen wichtig, Klimabilanz erstellen, um zu gucken, was sind meine Top 5 Dinge und wie kann ich die, also das im nächsten Schritt dann zu überlegen, wie könnte ich die jetzt loswerden, reduzieren, also idealerweise ganz loswerden oder reduzieren oder halt notfalls auch kompensieren.
Aha. Okay, das ist doch eigentlich gut. Ne? Also erster Schritt Appell und im zweiten einfach dann sich auf den Weg machen und Schritt 1 erstmal eine Bilanz erstellen, gucken, wo man steht, was vielleicht so Punkte sind, wo man ansetzen kann. und im zweiten die dann angehen und dann einfach machen.
Genau.
Super, schön. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Hetzer, für die vielen Erfahrungen, bunten Themen, durch die wir heute im Gespräch gegangen sind, für die Geschichte, die Sie erzählt haben. Ich glaube, es waren sehr, sehr viel spannende Einblicke, vor allen Dingen das Thema Stiftung, Unternehmenseigentum, Verantwortungseigentum. Das war für mich auch nochmal was, wo ich viel gelernt habe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und ja, dann Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Lerch, für das nette Gespräch, auch von meiner Seite. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Tag.
Dankeschön, ebenfalls. Tschüss.
Tschüss.